Ja, Herr, danke, dass du unvergleichlich gut bist. Danke, dass du real bist, dass du da bist. Danke, dass wir das heute auch im Gottesdienst hören durften, wie du dich auch im alltäglichen Leben zeigst. Danke, dass wir da voneinander lernen dürfen und ermutigt werden dürfen, dir zu vertrauen. Herr, danke, dass du selbst es bist, der unser Vertrauen immer wieder stärkt, der uns deutlich macht, du bist vertrauenswürdig. Wir dürfen zu dir kommen, wir dürfen dir vertrauen. Danke dafür vom Herzen. Wir bitten dich, dass du diesen Gottesdienst nun auch weiter leitest und uns neu ermutigst, mit dir zu leben und einander Vorbilder zu sein im Leben mit dir. Amen. Wir haben jetzt schon im Gottesdienst immer wieder gehört, dass es wichtig ist, dass wir einander haben, dass wir einander helfen können im Leben mit Gott, in der Nachfolge. Und wir wollen heute auch über eine Person reden, die uns ermutigen kann, mit Gott zu leben, die uns ein Vorbild in vieler Hinsicht sein kann. Ich möchte euch heute eine Person aus dem Alten Testament vor Augen stellen und ich denke, von dieser Person können wir einiges lernen, ein Lebensbild aus dem Alten Testament. Wir alle, denke ich, haben Vorbilder in unserem Leben. Besonders junge Leute suchen ja nach Vorbildern. Man möchte sich ja auch orientieren, wie kann ich leben, wie kann Leben gelingen? Und wir schauen uns andere Menschen an und schauen, wie haben sie gelebt und denken manchmal, ja, so möchte ich auch gern leben. Das ist für mich ein Vorbild. Vielleicht zumindest in einem bestimmten Bereich ein Vorbild, dem ich gerne nacheifern will. Und ich denke, das ist gut, dass wir Vorbilder haben, dass wir immer wieder Menschen haben, die uns herausfordern, in unserem Leben bestimmte Wege zu gehen. Zum Beispiel Gott zu vertrauen oder Mut zu haben, bestimmte Wege zu gehen. Natürlich sucht man sich manchmal auch nicht die richtigen Vorbilder. Gerade junge Leute neigen ja dazu, eher Vorbilder aus dem Showgeschäft sich zu nehmen. Vielleicht irgendwelche Idole, die so im Fernsehen dargestellt werden. Irgendwelche Musiker, Schauspieler, Models oder wer auch immer. Das sind ja nicht unbedingt Menschen, die so vorbildhaft leben. Von daher ist es wichtig, dass wir Vorbilder suchen und wählen, die wirklich ein gutes Leben gelebt haben, ein vorbildliches Leben gelebt haben, ein Leben in der Beziehung zu Gott gelebt haben. Gerade das Alte Testament ist ja voll von Personen, die uns Vorbilder sein können. Manchmal sind sie auch schlechte Vorbilder. Das wird ja dann auch durchaus beschrieben und gesagt, so soll es eben nicht sein. Aber auch viele sehr gute Vorbilder. Ich weiß, dass viele von uns Mühe haben, das Alte Testament zu lesen. Und für mich ist es manchmal ein neuer Zugang zum Alten Testament, dass ich mir so eine Person aus dem Alten Testament herausgreife und sage, die will ich mir jetzt mal anschauen. Dessen Leben will ich mir mal genauer ansehen, will mal schauen, wie er beschrieben wird, was kann ich von ihm lernen. Das möchte ich vielleicht so als Tipp geben, wenn ihr auch Mühe habt mit dem Alten Testament, versucht auch mal, dass ihr einfach eine Person herausgreift. Nehmt euch den Abraham, oder nehmt euch den Daniel, nehmt euch den David, nehmt euch den Samuel oder den Jeremia oder wen auch immer und schaut dessen Leben an und fragt euch, was könnt ihr davon lernen. Wir wollen heute eine Person anschauen, die ziemlich am Anfang der Bibel steht, nicht der Adam, von dem wird nicht viel gesagt, aber der Noah. Wenn es um Noah geht, da reden wir ja meistens um die Sintflut, um die Arche und so. Darum soll es mir heute nur bedingt gehen. Ich möchte eher den Mann Noah ansehen, die Person Noahs, ein Lebensbild von Noah. Über ihn wird nicht viel gesagt, aber doch ein paar ganz zentrale Aussagen werden über ihn gemacht. Lasst uns das mal lesen in 1. Mose 6, Vers 9 bis 14 und dann auf den Vers 22. 1. Mose 6, 9 bis 14. Oh, ich merke, ich brauche die Brille, hier ist es zu dunkel. Für mich zumindest. Dies ist die Geschichte von Noah. Noah war ein gerechter Mann und ohne Tadel unter seinen Zeitgenossen. Er lebte beständig mit Gott. Und er hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verdorben vor Gottes Augen und voller Gewalttat. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alle Menschen hatten ihren Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende aller Menschen ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel durch sie. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche von Tannenholz und mache Kammern darin und verbiche ihn mit Pech innen und außen. Und dann kommt die Beschreibung, wie die Arche sein soll und wen er alles in die Arche nehmen soll. Und dann der letzte Vers von dem Kapitel. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Noah wird hier im Wesentlichen mit drei Begriffen beschrieben. Nämlich, er war gerecht, also Vers 9, er war gerecht, er war tadellos unter seinen Zeitgenossen und, darauf kommt es mir besonders an, er lebte beständig mit Gott. Diese Begriffe gerecht und tadellos meinen in der Bibel eigentlich nicht, dass man wirklich fehlerfrei ist, sündlos ist, sondern sind sehr stark auch Beziehungsbegriffe, die aussagen, ein gerechter Mensch war im Alten Testament vor allem ein Mensch, der in Beziehung zu Gott lebte, um es ganz einfach zu sagen, der diese Bundesbeziehung zwischen Mensch und Gott einhielt, der die Beziehung zu Gott pflegte und dadurch natürlich sein Leben auch praktisch ganz anders aussah, dass es auch natürlich ein gerechtes Leben war, in dem Sinne, dass er eben nicht nur sich im Blick hatte, sondern auch, so wie wir oft gerecht verstehen, also rechtschaffen lebte. Also gerecht, tadellos, also sein ganzes Verhalten war kaum zu beanstanden, würde ich mal sagen. Ja? Und hier wird allerdings der Zusatz gemacht, er war ohne Tadel unter seinen Zeitgenossen. Man kann es auch übersetzen im Vergleich zu seinen Zeitgenossen. Und die Zeitgenossen Noahs werden hier ganz krass beschrieben. Hier heißt es ja, die Erde war verdorben vor Gottes Angesicht. Sie war voller Gewalttat. Oder in Vers 5 wird gesagt, der Herr sah, dass der Menschenbosheit groß war auf Erden und alles Denken und Planen ihres Herzens böse war immer da. Das heißt also, im Vergleich zu seinen Zeitgenossen hat sich Noah ganz grundsätzlich unterschieden. Ihr Denken, ihr Planen war grundsätzlich böse in den Augen Gottes. Ja, also wirklich, der Begriff böse kann drüber stehen. Nicht nur vom Verhalten, sondern sogar auch vom Denken her, also wo das ganze Verhalten ansetzt. Es war durch und durch vom Bösen durchsetzt. Und Gott konnte das nicht mehr anschauen. Da kommt dann dieser sehr schwierig zu verstehende Satz sogar, Gott reute es, dass er den Menschen gemacht hat. Das heißt, er hatte sich, menschlich gesprochen, nicht vorstellen können, dass die Menschen so sehr sich dem Bösen hingeben. Im Vergleich dazu war Noah ganz anders. Er war gerecht, er war ohne Tadel und, das war ja die dritte Beschreibung von Noah, er lebte beständig mit Gott. Luther übersetzt, er wandelte mit Gott, andere übersetzen, er ging mit Gott. Die wörtliche Übersetzung ist eigentlich, er ging beständig mit Gott. Also auch dieses Wort beständig muss da unbedingt dabei sein, wenn man es wörtlich verstehen will. Er lebte beständig mit Gott. Die gute Nachricht übersetzt, er lebte in enger Verbindung mit Gott. Das ist auch ganz gut, denke ich, getroffen. Also ein Mann war da, dem die Beziehung zu Gott ganz wichtig war. Und der diese Beziehung zu Gott pflegte und investierte in diese Beziehung. Ihm war das ständige Verbundensein mit Gott sehr, sehr wichtig. Dieses ständige Verbundensein mit Gott zeigt sich ja dann darin auch, dass er Gottes Stimme hören kann. Da heißt es ja dann einfach, Gott sprach zu Noah. Ein paar Mal kommt diese Aussage, Gott redet zu Noah, bau dir die Arche. Oder Gott redet zu Noah und sagt, geh nun in die Arche rein. Ja? Das ist ja ein Kennzeichen der engen Beziehung, dass man sozusagen einander hört und einander versteht. Noah lebte also so eng mit Gott, dass er wirklich Gottes Reden auch vernehmen konnte, hören konnte, was Gott will, wie Gott redet, was Gott sagt. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, wie würde Gott eigentlich unsere Generation heute beschreiben? Ja, da beschreibt er ja die Generation von Mose, also die Zeitgenossen Mose, als Menschen, deren Denken und Planen immer da böse war. Und im Vergleich dazu der Noah ganz anders. Ich meine, dass Gottes Beschreibung von unserer Generation wahrscheinlich auch nicht viel anders wäre. Denn nach der Sintflut sagt ja Gott, dass er die Menschheit nicht mehr verderben wird, die ganze Erde, weil nämlich, und da kommt fast die gleiche Beschreibung der Menschen, er sagt, denn das Denken und Planen des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das Denken und Planen des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das heißt, dass der Mensch, der ohne diese Beziehung zu Gott lebt, dessen Denken und Planen ist grundsätzlich böse. Das heißt, wenn man das im Einzelnen anschauen will, dass er eher sich vom Egoismus bestimmen lässt, dass er eher an sich denkt als an andere, dass er sich zum Maßstab aller Dinge macht, dass der Mensch überheblich ist, arrogant ist, stolz ist, dass er nach Macht strebt, dass er immer fragt, was nützt es mir, wie kann ich gut dastehen, welchen Gewinn habe ich davon? Dass sein Denken, sein Planen sehr stark prägt. Dann dazu natürlich das Fixiertsein auf das Materielle, Fixiertsein auf das, was einem Vergnügen bereitet und so weiter. Ich denke, dass auch heute und zu allen Zeiten Menschen eben so geprägt sind, so grundsätzlich sind, es sei denn, dass Gott kommt und sie verändert. Und Noah konnte anders beschrieben werden, dass er gerecht und tadellos ist, weil er eben in dieser engen Beziehung zu Gott lebte und von da die Veränderung bekam. Ich denke, vom Neuen Testament ist es ja ganz eindeutig, dass kein Mensch von sich aus dieses sich selbst, also schaffen kann, sich selbst zu ändern, sich grundsätzlich selbst zu ändern. Dass nur durch die Kraft des Heiligen Geistes eine grundsätzliche Veränderung in uns zustande kommen kann. Noah war sicher deswegen grundsätzlich anders, weil er in dieser ständigen Beziehung zu Gott lebte und dadurch sein Leben verändert sein konnte, anders sein konnte. Also das Erste, was wir von Noah hier lernen können, das Erste, worin er so vorbildhaft ist, ist, dass er in beständiger Gemeinschaft mit Gott lebt. Nur so kann verändertes Leben, anderes Leben überhaupt gelingen. Das Zweite, was ich hier an Noah sehe, ist, Noah war bereit, gegen den Strom zu schwimmen und dafür auch Nachteile in Kauf zu nehmen. Noah war bereit, gegen den Strom zu schwimmen. Ja, wenn man das sich so darstellt, wie die Zeitgenossen beschrieben werden und wie er beschrieben wird, das ist ja wirklich ein Gegeneinander. Noah war bereit, so zu leben, anders zu leben, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen. Und das ist eigentlich zu allen Zeiten und auch heute so gewesen, dass wer mit Gott lebt, wer in ständiger Gemeinschaft mit Gott lebt, bereit sein muss, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen. Das müssen wir ehrlicherweise wirklich sagen. Wir dürfen nicht erstaunt sein, wenn es heute genauso ist. Wenn wir wirklich versuchen, nach dem Willen Gottes zu leben, uns von Gott verändern zu lassen, eben nicht uns vom Egoismus bestimmen lassen, nicht von der Arroganz, von Geldgier, von Machtstreben, vom Materialismus uns bestimmen zu lassen, dann werden wir gegen den Strom der Zeit schwimmen. Das ist anders gar nicht möglich. Wie schaffen wir es, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen? Es ist anstrengend, gegen den Strom zu schwimmen. Wie hat es Noah geschafft? Ich meine, sein Geheimnis ist dies, was der Punkt 1 war, weil er beständig mit Gott lebte. Noah lebte in beständiger Gemeinschaft mit Gott. Nur dadurch konnte er es schaffen, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen. Ach, da fällt mir noch was ein. Diese Aussage, Noah lebte beständig mit Gott, findet sich eigentlich nur noch von einer Person in der Bibel, nämlich von Henoch. Genau, Luca wusste es. Ja, es gibt nur zwei Personen, von denen das gesagt wird. Sie lebt, also dieser Begriff, er wandelte beständig mit Gott, findet sich nur noch von Henoch. Und Henoch war ja derjenige, der kein natürliches Todes gestorben ist, sondern da heißt es, er wurde nicht mehr gefunden. Gott hat ihn zu sich genommen. Wir werden keine Kraft haben, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen, wenn wir nicht diese beständige Beziehung zu Gott pflegen und in sie investieren und von dieser Beziehung zu Gott leben. Noah war bereit, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen, war bereit, dann auch wirklich Nachteile in Kauf zu nehmen. Also wie gesagt, er hatte ja schon keinen leichten Stand, allein dadurch, dass er anders lebte, aber dann kam ja der Auftrag, er soll eine Arche bauen, ein Riesenschiff mitten auf dem trockenen Land. Man kann sich das so lebhaft vorstellen, dass das ihm viel Spott einbrachte. Ja, er war schon ja, in gewissem Sinne Außenseiter, weil er anders lebte. Und jetzt baute er da so ein Riesengerät hin. Ich kann mir vorstellen, die Leute sind vorbeigegangen und haben gesagt, also jetzt ist er völlig übergeschnappt. Wir haben schon gewusst, dass er so ein Sonderling ist, aber jetzt ist es außen vorbei mit ihm. Also sowas kann man sich ja nicht vorstellen. Auf trockenem Land so ein Riesengerät zu bauen, was will er überhaupt damit machen? Will er da sich jetzt einrichten? Baut er sich eine Villa hier oder was macht er da? Ja? Also ich kann mir vorstellen, dass er viel Spott geerntet hat. Noah war bereit, diese Nachteile in Kauf zu nehmen. Ihm war der Gehorsam gegen Gott wichtiger als das Ersparen von Nachteilen. Wer mit Gott lebt, wer Gott gehorcht, erlebt nicht immer rosige Zeiten. Ja, wir erleben manchmal auch rosige Zeiten. Wir haben auch heute davon gehört, wenn wir Gott vertrauen, wie er uns auch führt und Tolles uns erleben lässt. Aber wir erleben auch anderes, wenn wir mit Gott leben. Dass wir auch von unserer Umwelt manchmal Nachteile erleben, vielleicht auch so bis hin in anderen Ländern, bis hin zur Verfolgung, auf jeden Fall manchmal Verachtung, Spott und so weiter. Die Frage ist, sind wir bereit, um des Reiches Gottes willen auch Nachteile in Kauf zu nehmen? Jesus war da sehr realistisch und hat auch seinen Nachfolgern ganz klar gesagt, wer mir nachfolgen will, der soll sich darauf einstellen, dass er Nachteile erleben wird. Jesus hatte nie versprochen, dass man da nur noch sonnige Zeiten erleben wird. Jesus war da sehr realistisch, sehr offen. In der Apostelgeschichte findet sich sogar die Aussage, wer Gott nachfolgen will, der wird Verfolgung erleben, steht da sogar. Wo immer wir in die Bibel schauen oder auch in die Kirchengeschichte schauen, sehen wir, wo Menschen konsequent mit Jesus gelebt haben, mussten sie bereit sein, Böses von ihrer Umwelt zu ertragen. Die Frage ist dann an uns, was ist uns mehr wert? Das Leben mit Gott, der Gehorsam Gott gegenüber oder das Ersparen von Nachteilen? Für Noah war das ganz klar und da ist er uns ein Vorbild. Er sagte, nein, ich nehme diese Nachteile in Kauf. Mir ist das Leben mit Gott, ein rechtschaffendes Leben, mir ist die Beziehung zu Gott viel, viel wichtiger. Ich weiß, dass das viel mehr Wert hat als alles andere. Also das Erste, was wir von Noah lernen können, Noah lebte in beständiger Beziehung zu Gott. Zweitens, Noah war bereit, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen und dadurch Nachteile in Kauf zu nehmen. Und ein Viertes, was wir von Noah, ein Drittes, was wir von Noah lernen können. Noah glaubte Gott und ließ sich durch nichts beirren. Also auch im Glauben, im Vertrauen zu Gott, ist Noah uns ein großes Vorbild. Ja, denn Gott spricht zu Noah und sagt zu ihm, baut diesen Kasten, baut diese Arche und es wird eine Sintflut kommen. Und Noah fängt an und baut das. Er hat eigentlich noch überhaupt keine Hinweise darauf, dass das kommen wird. Ja, es ist schön trocken alles. Er einfach auf das Wort hin, dass Gott ihm das gesagt hat, tut das. Und er ist damit uns wirklich ein Vorbild des Glaubens, des Vertrauens, das, was Gott sagt, das wird er ausführen, auch wenn ich jetzt noch überhaupt keine Belege dafür habe, dass das wirklich so geschehen wird. Und wisst ihr was, er hat das nicht an einem Tag gebaut, auch nicht in einer Woche, ich denke auch nicht in einem Jahr. Das zog sich hin, so ein Projekt. Er musste ja schließlich auch noch sonst auch arbeiten und Felder bestellen vielleicht, er musste ja auch sonst seine Familie ernähren. Er hat wohl die Zeit auch genutzt, die Leute zum Glauben zu rufen, also zu schauen, dass er noch Leute gewinnt, denn er wird beschrieben im Neuen Testament auch als Prediger der Gerechtigkeit und damit wird ja deutlich, dass er gepredigt hat, zumindest also das auch weitergegeben hat, dass Leute umkehren sollen, ein gerechtes Leben beginnen sollen. In Hebräer 11, wo die ganzen Glaubenszeugen beschrieben werden, findet sich auch Noah. Und ich möchte gern diesen Vers lesen, Hebräer 11, Vers 7. Hebräer 11, Vers 7. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Also hier wird der Glaube Noahs unterstrichen. Er sagt, er hat nur ein Wort von Gott empfangen und ohne was zu sehen, hat er daraufhin gehandelt. Und deshalb ist er uns ein Vorbild des Glaubens. Wir glauben ja gerne Gott, wenn er möglichst bald auch antwortet und das macht, was er versprochen hat. Ja, dann ist es leicht zu glauben. Aber wenn es Wochen geht, Jahre geht, Jahrzehnte vielleicht geht, dann wird es schwierig, dran zu bleiben. Noah ist uns auch ein Beispiel des Glaubens, der ausharrt, der aushält, auch wenn Jahre ins Land gehen und wenn niemand sonst mitmacht. Ein Beispiel, ein Vorbild des anhaltenden Glaubens. Noah ließ sich nicht beirren dadurch, dass so viele Jahre ins Land gingen. Noah ließ sich nicht dadurch beirren, dass die anderen sich nicht überzeugen ließen. Er konnte keinen gewinnen, keinen einzigen. Nur seine Frau, seine drei Söhne und die Frauen seiner Söhne, die sowieso schon offenbar auch ein gerechtes Leben führten. Gott hat ja von Anfang an gesagt, er soll sie in die Arche nehmen. Also haben auch diese Leute von Anfang an zu dem Kreis gehört, die Gott in die Arche führen wollte. Nicht mal eine einzige Person mehr konnte er gewinnen und überzeugen. Und doch blieb er standhaft im Glauben. Finde ich ein ganz tolles Vorbild. Also dreierlei können wir von Noah lernen. Erstens, Noah lebte in beständiger Beziehung zu Gott. Das ist eigentlich die Grundlage. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre alles andere nicht möglich gewesen. Das ist das Wichtigste. Er lebte in beständiger, enger Gemeinschaft mit Gott. Zweitens, Noah war bereit, gegen den Strom zu schwimmen und Nachteile in Kauf zu nehmen. Und drittens, Noah glaubte Gott und ließ sich durch nichts beirren. Soweit zur Person Noahs. Ich möchte als letzten Punkt noch etwas anfügen, was jetzt nichts mit der Person Gottes zu tun hat, mit der Person Noahs zu tun, Entschuldigung, sondern mit Gott, also mit der Person Gottes. Weil das in dieser ganzen Geschichte ja auch sehr deutlich zum Ausdruck kommt, wie Gott ist, ein Wesensmerkmal Gottes. Wir reden ja sehr viel über den gnädigen Gott, über den geduldigen Gott, über den barmherzigen Gott. Und ich denke, wir können es nicht oft genug sagen, dass Gott so ist. So ist Gott. Das ist seine Grundeigenschaft, dass er ein Gott der Liebe ist. Ein Gott der Barmherzigkeit, der Geduld, der Langmut. Aber gerade in dieser Geschichte, in dieser Sintflutgeschichte, zeigt sich auch ein anderes Wesensmerkmal Gottes, über das wir nicht so gerne reden, nämlich, dass Gott auch ein gerechter Gott ist, ein heiliger Gott ist. Dass auch bei Gott es ein bis hierher und nicht weiter gibt. Und wenn wir fair sind, müssen wir auch diesen Aspekt Gottes immer wieder betonen, weil er auch zu den grundsätzlichen Wesensmerkmalen Gottes gehört, dass er ein heiliger und gerechter Gott ist. Gott ruft die Menschen zur Umkehr. Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit. Er versuchte, andere zu gewinnen. Und das wird sogar in 1. Petrus 3, Vers 20 beschrieben. Vielleicht lese ich diesen Vers, damit ihr das auch glaubt. 1. Petrus 3, Vers 20. Da heißt es, die Menschen, die einst ungehorsam waren, als Gott wartete und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute. Ja, das heißt, zu der Zeit, als die Arche gebaut wurde, hatte Gott noch Geduld mit den Menschen, obwohl er sie vorher schon so beschrieben hat, als Menschen, die voller Bosheit waren. Hier gibt er ihnen noch die Möglichkeit zur Umkehr. Er schickt noch den Noah als Prediger der Gerechtigkeit, um sie zur Umkehr zu rufen. Und Gott wartet mit Geduld, dass sich noch Menschen überzeugen lassen, umkehren lassen. Aber dann zieht er auch einen Schlussstrich und sagt, hier bis hierher und nicht weiter. Jetzt geht der Noah in die Arche und Gott schließt die Tür zu und die Sintflut beginnt. Und damit zeigt sich auch dieses Wesensmerkmal Gottes, dass er sagt, ich setze auch einen Schlusspunkt. Das ist für uns manchmal nicht so leicht, auch mir fällt es nicht leicht, das über die Lippen zu bringen. Aber wenn wir fair sind, dann müssen wir auch das immer wieder sagen. Denn wenn Gott nicht so wäre, dann wäre er überhaupt keine ernstzunehmende Größe. Dann wäre er der gute, alte, taube Opa, bei dem man eh machen kann, was man will. Aber so ist Gott nicht. Gott ist der Gott der Liebe, der Barmherzigkeit, der Geduld. Aber er ist auch einer, der wirklich ernst zu nehmen ist. Der kein Kasperl ist. Ganz bestimmt nicht. Und in der Sintflutgeschichte zeigt sich das ganz deutlich. Also deutlicher kann man das nicht zeigen. Und auch das wollte ich fairer halber hier deutlich sagen. Wir können von Noah viel lernen. Ich wünsche uns das sehr und möchte uns ermutigen, auch sonst in der Bibellese zu Hause immer wieder mal eine Person aus dem Alten Testament nehmen. Noah lebte in beständiger Beziehung zu Gott. Er war bereit, gegen den Strom zu schwimmen und Nachteile in Kauf zu nehmen. Er glaubte Gott und ließ sich durch nichts beirren. Amen.